Da war es auch etwas, ja, ich sag mal, komplizierter. Auch mit deutlich schlimmeren Rückschlägen so in der Reha, dass ich auch nochmal operiert werden musste, wo man dann ja eigentlich auch wieder bei Null anfängt danach. Also da gab es schon Momente, wo ich mir dachte, boah, weiß nicht, ob ich das Level jetzt nochmal gehen kann.
Erster FC Köln, der Podcast.
Timo Hübers with a Bundesliga Brace.
Tag und hallo beim Podcast des ersten FC Köln. Es geht in Folge 21. Ich bin Nicolas Verhoeven und natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit einem großartigen Gast. Unsere Nummer 4, El Capitano, ist da. Timo Hübers, grüß dich.
Hi, moin. Danke für die liebe Einladung.
Ja, danke an dich, dass du mit dabei bist. Und vor allen Dingen auch für mich eine besondere Situation. Vielleicht erinnerst du dich, wir saßen schon mal gegenüber in einem bisschen anderen Podcast-Setting, bisschen oldschooliger noch, bisschen rougher. Das war die allererste Pilotfolge von diesem Podcast, die auch nie jemand zu hören bekommen hat.
Ja, aber scheinbar war die Technik auch ein bisschen rougher damals noch.
Wir haben ein bisschen aufgerüstet, ja. Es hat sich auf jeden Fall seitdem einiges getan und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Erinnerst du dich noch so ein bisschen an die erste Pilotfolge?
Ja, ich meine, dass es am Ende nicht recorded hat, glaube ich, ja.
doch.
Achso, okay, die gibt's noch, ja. Ja, ich erinnere mich noch grob, aber ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Deswegen könnte ich es dir jetzt auch nicht mehr 1:1 wiedergeben, was wir da irgendwann mal bequatscht haben.
Also zu meiner Verteidigung, das Recording wurde getan. Ich habe die Folge jetzt auch nochmal gehört, aber hatte damals schon den Anspruch, das kriegen wir besser hin. Und deswegen ist heute.
Und da ist erstmal bessere Gäste eingeladen.
Erstmal 20 Versuche gebraucht und jetzt kommen wir wieder zum Gründungsmitglied. Möglicherweise wiederholt sich die ein oder andere Frage.
Ist voll fein.
Du wirst es eh nicht mehr wissen.
Vielleicht ist auch meine Antwort jetzt eine andere.
Das wird der Test sein, aber auch nur ich weiß die Antwort. Ja, seit der Aufnahme hat sich einiges getan. Ihr habt eine neue Umkleidekabine im Geisbockheim. Wir haben neueres, schickeres Podcast-Studio hier. Du bist mittlerweile ARD-Torschütze des Monats geworden. und Kapitän, sprechen wir auch später drüber. Aber was sich nicht geändert hat, ist die Startelf zum Beginn. Nur diesmal mit Jingle.
Die Startelf.
Hübi denkt angestrengt nach, ob er sich erinnert, was das ist. 11 schnelle Entweder-Oder-Fragen, beziehungsweise mittlerweile mit der Auswechselbank, also ein bisschen mehr als 11 Fragen. Timo oder Hübi?
Beim Fußball Hübi, sonst überall Timo tatsächlich.
Wer hat den Namen Hübi etabliert? Kannst du dich daran erinnern?
Ich glaube Steffen Baumgart, beziehungsweise in Hannover auch schon. Ich weiß nicht, irgendwie die Trainer. Vielleicht lässt sich ein I am Ende besser rufen.
Kann sein. Geisbockheim oder Rhein-Energie-Stadion?
Rhein-Energie-Stadion.
Weil? Bisschen mehr Zuschauer
in der Region. Ja, da geht's rund. Da geht's um das, wofür wir hier tagtäglich trainieren, am Geisbockheim.
Unimensa oder selber kochen?
Selber kochen mittlerweile.
Halver Hahn oder Mettbrötchen?
Halver Hahn.
Hat sich nicht geändert, das heißt, du ernährst dich auch weiterhin vegetarisch.
Ich weiterhin, ja, genau.
Pokalsieger oder deutscher Meister?
Pokalsieger.
Dreierkette oder Viererkette?
Viererkette.
Innenverteidiger rechts oder links?
Ist mir tatsächlich fast egal. Ich habe beides gespielt. Jetzt länger rechts, glaube ich, als links.
Nahezu polyvalent.
Fast, wenn der Linke doch noch ein bisschen mehr mitmachen würde.
Nicht nur zum Stehen da. Kölsch oder Pilz?
Pilz.
Limonade oder Schokolade?
Limonade.
Bachelor oder Master?
Master.
Kopfballtreffer oder Hackentreffer?
Hackentreffer.
Tor des Monats, vielleicht erinnert ihr euch, gegen Hertha BSC, letzte Saison, schönes Ding. In Rot oder in Weiß?
In Weiß.
Nach einem Sieg, ab in die Stadt oder ab auf die Couch?
Ab auf die Couch.
Was machst du dann typischerweise? Netflix, Prime,
ja,
FC.de, FCTV.
Tatsächlich gehe ich eigentlich am liebsten noch irgendwie essen, aber ich bin jetzt irgendwie auch nicht mehr der große Draufgänger. Deswegen habe ich eigentlich ganz gern meine Ruhe nach dem Spiel oder lass irgendwie nochmal Revue passieren, irgendwie wenn Family oder Freunde da sind. Genau.
Südstadt oder Ehrenfeld?
Südstadt.
Und die Ägidienkirche in Hannover oder der Kölner Dom?
Kölner Dom.
Du kommst ja aus Hannover.
Ja, aus Hildesheim.
Beziehungsweise.
Aber ich bin quasi in Hannover aufgewachsen, so mehr oder weniger, oder im Zug.
Hildesheimer Jung, ja. Beziehungsweise jetzt nach deinen, ja, schon über 3 Jahren beim FC plus ja die erste Amtszeit, kann man dich schon fast einen Kölschen Jungen taufen, habe ich mir überlegt.
Ja, ja, wie gesagt, also, ich meine, das ist ja, glaube ich, nicht so typisch. Ich hatte echt in meiner Fußballlaufbahn irgendwie nur 2 Adressen und irgendwie immer gependelt zwischen Köln und Hannover.
Ist auch nicht besonders, oder andersrum, ist schon etwas Besonderes, dass du mit 28 nach wie vor nur 2 Vereine in deiner Vita hast, ne? Bist du da eine treue Seele oder hat sich es einfach nicht anders ergeben bisher?
Ja, ich glaube, sowohl als auch. Also ich meine, das sind beides Standorte, an denen ich mich immer voll wohl gefühlt habe. Hannover war so die erste Stadt irgendwie, in die ich als junger Mensch tagtäglich gependelt bin zum Training. Dann irgendwie das erste Mal selbstständig in Köln gelebt. Dann eigentlich wieder rüber in die Heimat und jetzt mittlerweile im 4. Jahr wieder beim FC.
Lass uns das mal langsam aufrollen. Ich habe es kurz erwähnt. Viele haben es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass du 2015, 2016 hier schon mal am Geißbockheim warst. Das machen wir mal alles in Ruhe. Der junge Bernd Timo Bernd Hübers, so rum, ist 1996 in Hildesheim geboren. Das ist Niedersachsen, 100.000 Einwohnerdorf. Und die hochdeutsche Hochburg,
ja.
Kann man das so sagen?
Ja, glaube ich, kann man so sagen. Quasi die Grammatik- und Hochdeutschpolizei hier.
Ist man denn da in der Gegend auch automatisch Hannover 96-Fan oder was gab's da so für Vereine?
Ja, tatsächlich. Ich meine, das Einzugsgebiet von Hannover ist eigentlich recht groß. Ich meine, es gibt noch Eintracht Braunschweig, VfL Wolfsburg. Aber ich würde mal sagen, so die Region ist schon irgendwie Hannover geprägt. Muss aber fairerweise sagen, auch vielleicht nicht mit der letzten Frenetik wie hier im Rheinland.
Okay, erzähl mehr davon. Was ist diese Frenetik, die du...
Ja, also ich meine, in Hannover selbst gibt's schon auch viele 96-Fans. Man sieht immer wieder irgendwie ein Logo. Aber ich glaube, irgendwie jeder, der schon mal nach Köln reingefahren ist, egal ob jetzt nur zu Besuch, für Fußball oder irgendwie unabhängig vom Fußball, da ist der Geißbock ja schon irgendwie omnipräsent. Ich sag mal, die gibt's hier schon irgendwie mit der Säuglingsmilch, die FC-Identität. Ganz so krass würde ich's in Hannover nicht beschreiben, aber ich glaube, das ist ja auch gerade das irgendwie Einzigartige hier.
Wie kann ich mir so deine Jugendzeit vorstellen, wenn du in so einer, weiß gar nicht, ist es dann eine kleine Großstadt, eine groß, mittelkleine Mittelstadt. Ja. Bist du mehr im Garten aufgewachsen, bei dir im Zimmer, ja, auf der Straße?
Wir haben auf dem Dorf gewohnt, oder meine Eltern wohnen da immer noch. Kleines Dorf bei Hildesheim, das heißt auch nochmal irgendwie eine Viertelstunde mit dem Auto raus. Bus fuhr auch gefühlt nur alle 1-2 Stunden mal. Es hieß im Umkehrschluss, dass wir schon viel Zeit bei uns im Dorf verbracht haben, bei uns im Garten, direkt angrenzend im Wald. Also eigentlich, sag mal, irgendwie doch eine ziemlich romantische Bilderbuch-Kindheit. Aber auf die ich eigentlich ziemlich gerne zurückdenke. Hab dann angefangen bei uns im Dorf Fußball zu spielen, hab ganz lange auch Handball gespielt, was mir auch immer riesig viel Spaß gemacht hat. Bis dann irgendwann, ich glaube mit 13 Jahren, zumindest aus der Fußballperspektive, dann auch öfter nach Hannover ging.
Und das war dann auch das Ende der Handballkarriere oder hast du das noch so ein bisschen parallel gemacht?
Ich habe es tatsächlich erst noch parallel gemacht, ich glaube, 1 oder 2 Jahre. Am Anfang auch das Agreement mit meinem Trainer damals, dass ich einmal weniger zum Training nach Hannover muss und dafür noch 2-mal die Woche Handball spielen konnte bei uns im Dorf. Ja, aber irgendwann hat sich's dann auch so ein bisschen ausgeschlichen und die Termine beim Fußball wurden irgendwie immer präsenter und irgendwann ließ es sich dann nicht mehr so ganz vereinbaren.
Wenn du das Bild aufmachst im Wald, bei dir im Garten, was habt ihr da typischerweise gemacht? Hast du die Nachbarn rausgeklingelt und ihr habt Fang gespielt oder war das auch schon Fußball oder was habt ihr da so gemacht?
Ja, wir haben gefühlt alles gemacht. Also wir haben waren gefühlt Fußball im Garten, haben aber auch, ich weiß nicht, bei uns auf der Straße ein Tennisfeld eingezeichnet, irgendwie Stühle und Netze, dann Tennis gespielt, wir waren im Wald. Also es war schon, ja, ich weiß nicht, wir waren auf jeden Fall viel draußen.
Und dein Kinderzimmer, hat das dich auch mal gesehen ab und zu oder sogar im Garten gezeltet?
Ja, das auch. Klar, ich meine, die Winter kamen ja auch irgendwann. Aber insgesamt, ich meine, liefen dann auch ja, ich meine, wie das auf dem Dorf so ist, auch irgendwie Gleichaltrige rum und dann ist man ja teilweise auch irgendwie mal von Haus zu Haus gezogen und hat geguckt, ob der da ist, ob der vielleicht gerade draußen ist. Ja, und irgendwie, ja, blickt man auf jeden Fall irgendwie gerne darauf zurück.
Erik Martel hat mir erzählt, dass er in seinem Zimmer einen riesen Sticker von Franck Ribéry an der Wand hatte, dass das so sein Vorbild war. Gibt's da jemanden bei dir, zu dem du, der schon relativ prominent in deinem Zimmer war?
Nee, tatsächlich nicht. Jetzt letztens nochmal Fotos von meiner Einschulung gesehen tatsächlich. Und da hatte sich meine Mama riesen Mühe gegeben und so einen riesen Fußball-Torwart-Window-Color auf meine Schultüte gemacht. Und ich muss sagen, der hängt noch heute an meinem Fenster im Kinderzimmer. Vielleicht war es der, zu dem ich immer aufgeschaut habe.
Aber dann war schon Fußball das Thema. War jetzt nicht so, dass du auch einen Tennisschläger und einen Handball an der Wand hattest, sondern irgendwie doch Fußball als das Präsenteste?
Ja, Fußball war auf jeden Fall das dominanteste, präsenteste. Aber irgendwie waren wir doch irgendwo, oder sind es immer noch irgendwie eine sportbegeisterte Familie gewesen. Ja, wo es dann auch, ich meine, wir sind auch 100 Meter vom Tennisplatz irgendwie entfernt aufgewachsen. Das hieß, wenn irgendwie kein Fußball oder Handball am Wochenende war, haben wir uns auch irgendwie den Schläger genommen und sind Tennis spielen gegangen. Aber Fußball ja war schon so ein bisschen mehr noch in die Wiege gelegt. Glaube gerade auch von meinem Papa, dass das wahrscheinlich der Sport ist, den ich irgendwie mal am aktivsten ausführen werde.
Hat sich gelohnt. Mittlerweile Fußballprofi in der Bundesliga und jetzt auch zweiten Bundesliga. Bist du mittlerweile der berühmteste Hildesheimer?
Weiß ich nicht. Kann schon sein. Könnte soweit sein. Aber wie gesagt, ist jetzt auch keine Weltstadt. Hat man vielleicht ein bisschen weniger Konkurrenz.
Wo hast du Abitur gemacht? Auch in Hildesheim? Mhm.
Ja.
Ich habe dein Instagram heute mal so durchgescrollt bis zum Ende. Ja. Ehrenwerterweise hast du auch nichts gelöscht
von deinen Posts. Ich muss das mal überarbeiten. Die Vergangenheit holt mich ein.
Ach geht, ich hol mal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Man sieht als zweites Bild von 2014 einen jungen Timo Hübers bei seiner Abi-Gala, Abi-Entlassung. Du hast einen Justin Bieber-Haarschnitt, so wie wir den alle hatten.
Ich immer noch.
Ja, ist so ein Stück weit immer, ne? Stimmt. Und hast aber auch ein Mikro, so wie jetzt, nur dass es da so aussieht, als ob du singen würdest.
Jein, ich glaube tatsächlich, ich weiß auch nicht mehr, ob es Playback war oder nicht. Es war eher so in Richtung Sprachgesang. Und wir hatten damals, ich hatte tatsächlich einen französischen Leistungskurs und dann ging es irgendwie so um das Programm für die Abi-Entlassung, war es, glaube ich, also Zeugnisübergabe. Und wir hatten eigentlich einen ganz coolen Vibe immer so im Französisch-Leistungskurs. Wie man sich das so vorstellen kann, war das jetzt nicht unbedingt männerdominiert. Dann hatten wir aber irgendwie, ich glaube, irgendwann mal ein Lied, das wir im Unterricht behandelt haben. Und das haben wir dann irgendwie so sprechgesangmäßig nachgestellt. Ich glaube, weil wir gebeten wurden, als Kurs da was aufzuführen. Und dann sind wir in die Bresche gesprungen.
Warst du dann so eine Rampensau oder hat man dich eher dahin geschubst? Hast du gesagt, komm, lass mich performen?
Ich habe jetzt nicht drum geschrien, aber wir haben es alle, glaube ich, ein bisschen ironisch aufgezogen und hatten dann doch irgendwie Spaß dran.
Welchen LK hattest du noch? Welchen Leistungskurs?
Mathe und Biologie.
Okay.
Ja.
Mathe und Bio, sind das Fächer, die dich heute auch noch begeistern? Wenn ich so an meine Abi-Zeit zurückdenke, die Kurse, die ich hatte, sind jetzt gar nicht so zwingend die gewesen, die ich heute nochmal wählen würde.
Doch, ich glaube, ich würde sie tatsächlich wieder so wählen. Vielleicht Englisch mit Französisch austauschen. Mathe hat mir immer mega viel Spaß gemacht. Konnte ich auch immer ganz gut. Bio fand ich auch interessant. Ist damals aber, glaube ich, eigentlich sogar mit dem Hintergedanken gewählt, dass ich irgendwie eigentlich Medizin studieren wollte. Was dann natürlich irgendwie nicht geklappt hat, was aber auch voll fein war. Das war so mein Hintergedanke damals.
Über dein Studium sprechen wir auch noch später. Nur kurz als Zwischenfrage. Geklappt hat es nicht wegen des NCs oder warum ist aus Medizin, aus dem Mediziner Hübers nichts geworden?
Ich hätte mit dem Medizinertest wohl hinhauen können, aber irgendwie hat sich's dann so ergeben, dass Fußball doch irgendwie zur größeren Prio geworden ist, als ich das vielleicht irgendwie mit 15, 16, 17 gedacht hätte. Und dann schloss sich das Medizinstudium irgendwie so ein bisschen aus damit, weil ich glaube, das nebenbei auf die Beine zu stellen, das wäre nicht ganz im Rahmen meiner Möglichkeiten gewesen.
Heißt das aber, dass mit 15, 16, 17, so wie du es gerade sagst, die Prio Fußball noch gar nicht so da war, wie sie dann später kam?
Ja, sie war schon alltagsbestimmt. Ich glaube, jeder, der irgendwie im NLZ hier auch spielt, der richtet ja auch irgendwie alles um den Fußball herum. Aber es war bei mir jetzt nicht so, dass mir irgendwie eine Profikarriere in die Wiege gelegt wurde. Also ich war jetzt in der Jugend, glaube ich, kein besonders auffälliger Spieler, hatte lange auch damit zu kämpfen, dass ich irgendwie körperlich nicht ganz so weit war wie der Rest. Hab dann aber irgendwann Ende der A-Jugend doch nochmal einen Riesensprung gemacht und hab dann quasi die Überholspur genommen und dann auch mit ein bisschen glücklicher Fügung dem Jahr hier in Köln. Dann ist mein alter A-Jugendtrainer Profitrainer in Hannover geworden mit Daniel Stendel, sodass mir da, sag mal, die Tür irgendwie geöffnet wurde und dann hat es am Ende doch noch geklappt.
Du bist mit 12 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 gewechselt, von deinem Jugendclub. Wenn ich das eben mal so nachgeschaut habe, Google Maps war jetzt Hildesheim bis Hannover. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht nach deinem Dorf geschaut. Ja. Aber es waren schon so 50 Minuten Fahrt pro Strecke. Hast du viel Zeit im Auto auch verbracht dann logischerweise, oder?
Ja, oder im Zug. Also ich glaube, Auto waren direkt wie 40 Minuten. Ich habe dann oft so halt gemacht, dass ich irgendwie nach der Schule mich in Zug gesetzt habe. Glücklicherweise hat mein Papa damals noch in Hannover gearbeitet. Das heißt, er konnte mich abends öfter wohl mal mitnehmen. Aber sonst habe ich auch wohl, viel Zeit im Zug verbracht.
Und wie hast du die Zeit wahrgenommen? Hast du das gerne gemacht oder gab es auch Tage, wo du die Bahn nicht mehr sehen konntest?
Ja, auch auf jeden Fall. Also wie gesagt, irgendwie, ich glaube, wenn man so einen Aufwand irgendwie betreibt als junger Mensch, wo ja auch sonst drumherum eine Menge passiert, so, dann hinterfragt man das auch schon mal öfter. Und bei mir war es jetzt auch so, dass ich jetzt irgendwie jetzt kein besonderer Spieler war, jetzt irgendwie dann auch länger irgendwie mal auf der Bank gesessen habe oder irgendwie nicht so die Erfolge gesehen hat, wo man dann eigentlich sagen würde, okay, der Aufwand lohnt sich dafür. Und ja, so gab es auf jeden Fall auch Zeiten, wo ich absolut nicht gerne in den Zug gestiegen bin.
Und was hast du im Zug so gemacht? War das deine persönliche Zeit zum Nachdenken?
Geschlafen.
Wirklich?
Das Pensum, das man damals irgendwie abgespult hat, war ja schon anstrengend. Also jetzt irgendwie ein Schulalltag, irgendwie acht Unterrichtsstunden. Ich bin morgens um, ich glaube, 17:45 aufgestanden und bin abends um 9 Uhr wiedergekommen. Irgendwie, Hausaufgaben fielen dann auch öfter mal hinten über. Das konnte ich immer ganz gut kompensieren, zum Glück. Aber ich war echt
durch Abschreiben. Der
Schule, oder durch geschicktes Nicht-Drankommen beim Vorlesen. Da war ich einfach fertig. Ich glaube, das war echt mein Anker dann immer der kleine Schlaf im Zug, halbe Stunde. Und dann bin ich auch kurz vor Hannover Hauptbahnhof wieder aufgewacht.
Ohne Wecker, sondern einfach
ohne Wecker, durch Intuition. War die innere Uhr.
Aber was ich schon spannend finde, was da drin steckt, wenn du sagst, du hast da echt gezweifelt auch und Phasen, wo du auf der Bank gesessen hast. Das heißt, es gab schon auch Phasen, wo du gedacht hast, ich höre auf oder ich gehe vielleicht zumindest aus den Lizenzstrukturen raus.
So ein wenig. Ich habe mich dann auch irgendwie von Jahrgang zu Jahrgang gehangelt und habe dann aber eigentlich primär geschaut, also wie gesagt, es war jetzt auch nicht super wahrscheinlich, dass es irgendwie mit Profifußball noch klappt, dann irgendwie geschaut, was ich irgendwie beruflich mal machen möchte und dann habe ich mich eigentlich sogar schon bei einer Agentur angemeldet, die so Sportstipendien für die USA vermittelt, wo ich dann gedacht habe, okay, dann kann ich aus meinem Fußballstandbein irgendwie auch noch das Beste rausholen, mir ein gutes Studium davon irgendwie durchfinanzieren und ich glaube, die Organisationsstruktur, was Sport und Universität angeht, ist in Amerika ja super. Hab mich da eigentlich schon angemeldet, und dann lief es aber doch irgendwie berauschend besser im Fußball hier und dann habe ich das auch wieder über Bord geworfen.
War das dieser Sprung, von dem du eben erzählt hast, in der A-Jugend, dass du da gemerkt hast, ich kann hier doch mithalten und der Profitraum entflammt wieder?
Ob da der Profitraum irgendwie schon entflammt ist, also ich bin dann nach Köln gewechselt, nach einem guten A-Jugendjahr, nach einem guten zweiten A-Jugendjahr.
Bist du in unsere U21 dann gewechselt?
Genau.
In den Seniorenfußball erstmalig auch.
Genau, das war dann quasi mein erstes Seniorenjahr, auch irgendwie das erste Mal von zu Hause weg. Und habe dann aber auch parallel hier angefangen, halt irgendwie BWL zu studieren. Und ja, mein Ziel war es dann eigentlich irgendwie immer, mein Studium durch den Fußball irgendwie zu finanzieren. Startete das hier aber eigentlich so recht verheißungsvoll. Also direkt in der Regionalligamannschaft auch gespielt, durfte teilweise mit den Profis trainieren. Damals sogar mit Heinzi habe ich sogar noch ein Spiel zusammen in der Innenverteidigung gemacht, konnte Heinzi sich nicht mehr dran erinnern. dann war ich aber leider Gottes hier dann wieder verletzt und irgendwann am Saisonende wieder fit und hatte dann, wie gesagt, das Glück, dass mein alter A-Jugendtrainer Profitrainer geworden ist. Und so hat sich das dann doch irgendwie seinen Lauf genommen und ja, war vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann aber auch irgendwie abgeliefert, wenn es drauf ankam.
Gab es dann diese fertigen Momente in der Bahn, wo du denkst, ich überlege mir wirklich gerade enorm, ob ich das noch weitermache? Gab es das dann ab deinem Wechsel zum FC, zu deinem erstmaligen, gab es das da nochmal?
Nee, tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, auch mit dem Jahr jetzt beim FC war jetzt immer noch nicht vorgezeichnet, dass ich irgendwie mal eine Profikarriere einschlage. Also wie viele junge Talente gibt es, die irgendwie in der Regionalliga auch schon in jungen Jahren viele Spiele machen, aber dann mit, ich sag mal, Mitte, Ende 20 immer noch Regionalliga spielen. Und das ist dann, glaube ich, schon hartes Brot. Und wie gesagt, bei mir war es dann die glückliche Fügung, dass ich irgendwie doch eine Tür geöffnet hat im Profifußball. Und ja, ich glaube, dieses Quäntchen Glück muss man dann auch irgendwie haben, wenn man wirklich in Profifußball es schaffen möchte, weil ich glaube, eine Veranlagung, Level bringen irgendwie viele mit. Manche kriegen dann aber irgendwie nicht die Chance, wenn sie halt kein Florian Wirtz, Julian Brandt oder Leroy Sané sind. Und so war es dann bei mir aber. Und ja, so mit dem Wechsel zurück nach Hannover hat sich ja schon, sag mal, eher angebahnt, dass es vielleicht auch eine Profikarriere werden könnte.
Quäntchen Glück gehört sicherlich auch dazu, aber ich würde sagen, gerade auch in deinem Fall harte Arbeit. Du bist dann zu Hannover 96 in den Profikader und hast dich nach kurzer Zeit schon erstmalig sehr schwer verletzt. Dein erster Kreuzbandriss. Wie ist der Moment in deinem Kopf gewesen? Hat sich das manifestiert? Hast du die Situation noch vor Augen in dem Moment, wo das passiert ist?
Ja, ich glaube, wenn man sich so schwer verletzt, dann weiß man immer noch ziemlich genau, wie das passiert ist. Ja, es war eigentlich, ich sag mal, Kreuzbandverletzungstypisch, langer Schritt, kein Gleichgewicht. Ja, und dann mit dem Knie weggeknickt und war ja schon irgendwie dann auch echt super bitter, weil ich die ganze Profivorbereitung eigentlich mitgemacht hatte und es war, glaube ich, in der Woche vor dem ersten Ligaspiel in Kaiserslautern, wo ich, glaube ich, durchaus auch Chancen gehabt hätte, in den Kader zu rutschen. Jetzt nicht von Anfang an zu spielen, aber ja, ich sag mal, erste Mal im Kader sein in einer Profimannschaft ist ja auch schon echt was Besonderes, gerade auch wenn es irgendwie die erste Profivorbereitung ist. Ja, und dann hieß es erstmal, ja, OP, Reha und warten.
Erzähl uns von dem Moment. Ist das mega bitter? Bist du dann schon direkt gedanklich in der Reha? Hast du vielleicht sogar am Anfang gedacht, wird schon nicht so schlimm sein?
Ja, nee, also ich hatte schon echt richtig Schmerzen in dem Moment, als es passiert ist. Ja, konnte dann nicht so richtig auftreten. War dann aber eine Stunde später, was war eigentlich schon wieder besser. Also, da war der erste Schock weg, da war der erste schlimme Schmerz weg. Da hatte ich so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht doch nicht so wild ist, aber das Knie war halt ja doch recht instabil. Bin zum MRT gefahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, mein Bruder hat mich, glaube ich, dann sogar abgeholt und wir zusammen nach Hause gefahren und dann quasi ja irgendwie später die Nachricht bekommen, dass schon das Kreuzband durch ist. Ja, und bin dann, glaube ich, auch recht schnell 2-3 Tage später operiert worden.
20 Jahre jung auch, ne, muss man dazu sagen. Wenn du selber behauptest, mit 19 Jahren, wo viele andere schon die ersten Bundesliga-Minuten gesammelt haben, warst du hier noch bei uns in der zweiten Garde, in Anführungsstrichen, und ja, hast gedacht, ich verdiene ein bisschen was zum Studium dazu. Dann plötzlich, ja, ich will nicht kometenhaft sagen, aber dann doch recht schnell der Weg zu Hannover, wo du denkst, jetzt schnuppere ich das erste Mal Profiluft. Und dann ist das ja schon ein Rückschlag. Ich habe nachgeschaut, laut transfermarkt.de, 273 Tage, die du insgesamt raus warst. Das ist schon eine lange Zeit, ne? Ja. Was macht man da für Phasen durch?
Ja, voll. Also ich glaube, es waren 9 Monate. Beim ersten Mal 8-9 Monate. Ich weiß nicht, könnte man hier jetzt genau runterrechnen.
Bräuchte man jemanden im Mathe-LK?
ja, wie, und halt durchläuft man dann auch irgendwie verschiedene Phasen, dann irgendwie, ja, die erste ist man halt super auf Hilfe angewiesen, was natürlich irgendwie echt nervt. Man ist auf Krücken, die Nächte waren unglaublich blöd, weil das Knie direkt nach der OP ja auch noch irgendwie ja, voll gereizt ist, voll dick ist. Ja, aber dann ja, geht's wirklich ja peu à peu, dass man irgendwie wieder die Krücken weglegen kann. Irgendwann kann man wieder Fahrrad fahren, irgendwann wieder leicht joggen. Und in der Zeit habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen mehr als, ich sag mal, einen Routinejob irgendwie fast gesehen, weil so ein Reha-Tag ja irgendwie, ja, weiß nicht, irgendwie ein bisschen wie ein Halbtagsjob ist. Dafür hat man zumindest die Wochenenden irgendwie mal frei. Ja, aber ich war dann schon auch irgendwann froh, als es wieder auf den Platz ging.
So ein Reha-Tag ist länger, als wenn du jetzt normal im Trainingsbetrieb bist?
Ja, würde ich schon sagen.
Warum? Also,
ja, einfach so ein bisschen, ja, viel hilft viel, zumindest was alles an Therapie drumherum angeht. Das ist ja irgendwie Physiotherapie, irgendwelche anderen Anwendungen. Und ich sag mal, das reine Trainingspensum, das ist ja schon deutlich länger als auf dem Platz. So, das streckt sich dann auch schon mal auf 2-3 Stunden. Und so ist man dann mit allem drumherum ja schon einen guten halben Tag beschäftigt.
Wahnsinn, habe ich unterschätzt. Sag ich ehrlich. Was war so der Moment des größten Rückschlags? War das der Tag der Verletzung, der Tag der Diagnose? Kam der sogar nach ein paar Wochen und Monaten?
Boah, ja, ich glaube schon irgendwie der Moment selber. Also auch so irgendwie das Schmerzbild, so das vergisst man, glaube ich, auch nicht. Ich meine, habe ja mir später irgendwie auch noch mal am anderen Knie das Kreuzband gerissen, so, da wusste ich dann irgendwie sofort, ja, das wird's wohl wieder sein.
Ah, krass.
Ja, ich glaube so, das war der Moment. Ja, und dann, wie gesagt, dann gibt's die OP und dann geht's schon irgendwie schrittweise irgendwie bergauf.
Gab's denn schon mal einen Moment, wo du so die Profikarriere oder überhaupt die Fußballkarriere hast da an dir vorbeiziehen sehen?
Ja, aber tatsächlich erst bei der zweiten Kreuzbandverletzung, beziehungsweise war die auch ein bisschen heftiger.
318 Tage, also ja, also ja. Sogar noch mal länger als beim ersten Mal.
Ja, voll. Also da war es auch etwas, ja, ich sag mal, komplizierter. Auch mit deutlich schlimmeren Rückschlägen so in der Reha, dass ich auch noch mal operiert werden musste, wo man dann ja eigentlich auch wieder bei Null anfängt danach. Also da gab es schon Momente, wo ich mir dachte, boah, weiß nicht, ob ich das Level jetzt noch mal gehen kann. Vorher hatte ich schon meine ersten Bundesligaspiele dann auch gemacht. Und dann aber, ja, fragt man sich schon, ob man wieder auf das Level zurückkommt. Und ja, am Ende hat es doch irgendwie geklappt.
Wahnsinn, wie du dich da zurückgekämpft hast. Besonders, ich meine, ich habe nur Kreisliga-Karriere gespielt. Ne? Ich kenne das in dem Umfang nicht, aber in so einer längeren Verletzung ist ja einmal dein eigenes Schmerzbild und auch, ja, dass du eben nicht Fußball spielst, das eine. Aber für mich war das auch immer sehr belastend, nicht so Teil der Mannschaft zu sein. Du bist ja ein Stück weit außen vor. Du hast ein eigenes isoliertes Training. Voll. Du bist bei den Spielen nicht dabei. Hast du es auch so empfunden?
Ja, voll. Also irgendwie lebt ja der Fußballalltag ja auch irgendwie so ein bisschen von dem Mythos Kabine. Da wird halt super viel dummes Zeug besprochen. Es ist wirklich witzig oft. Oder es werden Trainingsinhalte irgendwie nachbesprochen und von dem, also da ist man ja völlig raus. Also so, man ist ja echt so in seinem eigenen kleinen Dunstkreis mit seinem Reha-Trainer, mit den Physios. Ja, also das schmerzt auch schon so ein bisschen, wobei ich sagen muss, ich habe die Zeit dann damals ja auch ganz gut für mein Studium nutzen können, was mir damals echt voll den, ja, ich finde Halt gegeben, hört sich so dramatisch an, weil ich meine, so letztendlich ging es mir immer noch ziemlich gut und recht privilegiert, aber ja, habe dann echt so ein bisschen, ja, mein, ja, ein bisschen über Studium, glaube ich, kompensiert und deswegen möchte ich die Zeit an sich, so blöd sie für den Fußball irgendwie und für meine Laufbahn irgendwie war, auch gar nicht missen wollen, weil ich irgendwie dann ja ganz viele andere Erfahrungen irgendwie gesammelt habe.
Wer weiß, wo du heute wärst ohne die zwei Verletzungen, ne?
Ja, gut. Es ist ja irgendwie immer Perspektive. Ich kann wirklich, wie gesagt, auch sein können, dass ich die nächste Bundesliga-Saison irgendwie ganz bodenlos spiele. Und ja, wie gesagt, das weiß man immer nicht. Und deswegen habe ich mir auch tatsächlich darum echt immer sehr wenig Gedanken gemacht.
Was war für dich dann der schönste Moment? War das der Moment des Comebacks auf dem grünen Rasen? War es das erste Mal teilintegriert bei der Mannschaft zu sein? War es überhaupt die Krücken wegzuschmeißen? Was war so für dich der schönste Moment in dieser ja düsteren Verletzungsphase?
Ja, eigentlich schon das erste Mal wieder spielen im Stadion. Also so, ich meine, man kann vorher wirklich viel trainieren und irgendwelche Kraftmessungen machen und irgendwelche Sprinttestungen, aber so richtig weißt du erst, ob du auf dem Level bist, wenn du auch wieder spielst. Und dann haben wir damals mit Hannover in Bielefeld, glaube ich, gespielt. Die waren damals auch Tabellenerster, sind die Saison auch aufgestiegen. Ja, und da lief es dann direkt wieder richtig gut. War sogar noch auf der Kippe, ob das Spiel überhaupt stattfindet, weil es irgendwie sinnflutartig geregnet hat. Und ich dachte, das kann da jetzt nicht wahr sein. Ich stehe irgendwie in der Startelf und jetzt soll es wieder nicht sein.
Schaust mit den Hufen.
Ja, er hat dann zum Glück stattgefunden. Ich glaube, ich habe dann noch 2-3 Spiele gemacht und dann kam erstmal der große Covid-Schnitt.
Du auch als erster Corona-Profi, ja, Deutschlands.
War noch schuld.
Ja. Das Thema wollte ich gar nicht so groß aufmachen, aber es ist schon witzig, dass dein Wikipedia-Artikel recht kurz und knapp
steht,
ist
drin,
und steht ganz unten. Ja. Der erste positiv getestete auf Covid-19 im Fußballbereich. Aber lass uns das mal ausklammern. Mich interessiert vor allen Dingen dieser Moment, wenn du weißt, gleich geht's wieder zurück auf den Rasen oder vielleicht sogar die Sekunden vor Anpfiff. Hol uns mal rein, die auch noch nie in einem Fußballstadion gestanden haben auf dem Rasen. Wie ist das dann nach dieser langen Leidensphase, suggeriere ich jetzt mal, dass es eine ist, dann auch wieder zu wissen, ich stehe hier und ich habe es wieder zurückgeschafft. Was macht das emotional mit dir?
Ja, im Spiel tatsächlich weniger, weil man ja schon irgendwie in seinen Aufgaben fokussiert ist. Aber klar, auch so gerade beim Einlaufen denkt man dann so, boah, ja, so, das ist es auch irgendwie, wofür man dann die ganze Zeit den ganzen blöden Kram gemacht hat, weil dann irgendwie ja 30.000, 40.000 oder hier sogar 50.000 Leute irgendwie nur auf dich schauen. Ja, dieser Spotlight, ich meine, das macht's im Guten wie im Schlechten auch aus. Ja, und dann nach dem Spiel, ich glaube, wir haben sogar, ich weiß gar nicht, wie wir gespielt haben, ich glaube, wir haben sogar verloren. Ja, danach war ich schon, mit einem großen Grinsen trotzdem irgendwie innerlich vom Platz gegangen. Ja, weil das Spiel für mich selber sogar ganz gut lief. Zwar verloren, aber das war für den Tag dann echt völlig nebensächlich.
Sondern du hast geschafft, das Knie hat gehalten, ja. Beide Knie haben gehalten. Ja. Und dann stehst du unter der Dusche. Kannst du dich noch daran erinnern, was so danach durch deinen Kopf ging?
Boah, wie gesagt, es ist jetzt auch schon, ich glaube, 4-5 Jahre her. Ganz genau weiß ich es tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß, wie gesagt, nur noch, dass wir danach, ich glaube, noch 2 Spiele hatten. Und dann war erstmal Covid-Pause. Aber ja, ich glaube, ich bin super happy irgendwie schlafen gegangen den Tag.
Reicht auch erstmal. Ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Und zwar nicht von mir, sondern wir haben hier, du kannst es noch nicht wissen, das war in der Pilotfolge noch nicht der Fall, dass der letzte Podcast-Gast dem aktuellen eine Frage hinterlässt. Euer Torwarttrainer Peter Greiber war in der letzten Folge und den habe ich mal eben abgefangen und noch eine Frage für dich einsprechen lassen.
Ja, hallo Hübi. Ich bin der Peter. Und ich war das letzte Mal beim Podcast und du bist der nächste beim Podcast und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich. Gibt es einen entscheidenden Punkt in deiner Jugend, in deinen Anfängen als Fußballspieler, der dich auf den Weg des Profis sozusagen gebracht hat? Also gab es da irgendein einschneidiges Erlebnis, wie auch immer, was dich da zu bewogen hat, Fußballprofi zu werden? Ich wünsche dir viel Spaß.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich da sinnbildlich Daniel Stendel wirklich nennen würde. Wir hatten eigentlich anfangs ja irgendwie auch ein spezielles Verhältnis, würde ich fast sagen. Ich glaube, er hatte mich immer als sehr langsamen Spieler abgespeichert aus den Beobachtungen der vorherigen Jugendmannschaften und hat dann aber gesehen, dass ich doch gar nicht so langsam bin und doch auch gar nicht so blind verteidige. Und ja, dann ist er echt ich fast sagen, zu meinem großen Förderer geworden, hat mich echt bestärkt, in seine Spielidee irgendwie mit eingebaut und ja, dann 2 Jahre später ja auch zur Profimannschaft geholt. Und dann würde ich den stellvertretend mal nennen.
Daniel Stendel, Coach von der zweiten Hannover 96.
Mittlerweile, ja.
Drittliga-Trainer mittlerweile, damals dann dein Jugendtrainer.
Mein A-Jugendtrainer, ja, U19. Haben auch tatsächlich echt recht erfolgreiche Jahre gespielt, haben einmal das Finale um die deutsche Meisterschaft gespielt in meinem ersten A-Jugendjahr gegen Hoffenheim, aber 5-0 verloren. Und ich glaube, im zweiten Jahr haben wir es knapp verpasst. Da sind wir Zweiter in der Liga geworden. Ja, da ging so ein bisschen mein Stern auf.
Der Stern glüht bis heute. Du bist jetzt noch ein zweites Mal zum FC gekommen. Nachdem du 2-mal nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen bist, hat denn auch dein Wechsel hierher mehr Zeit beim Medizincheck beansprucht?
Ja, tatsächlich.
Wirklich?
Ja, also ich glaube, ich lag 3-4 Durchgänge hintereinander im MRT. Kann ich aber auch voll verstehen, dass ein Verein da irgendwie das absichern möchte. Und ich war mir aber eigentlich gleichzeitig recht sicher, dass das durchgehen sollte, weil ich schon irgendwie matchfit war oder matchfit bin. Vorher in Hannover auch viele Spiele gemacht habe, wo ich selber auch das Vertrauen irgendwie in meinen Körper hatte, ja, der macht alles mit. So, dann hätte es mich schon gewundert, wenn auf dem MRT was anderes rausgekommen wäre.
So ein MRT dauert doch mal gut und gerne 40 Minuten und das schön 4-mal, ohne sich zu bewegen.
Ja, das ist das Ding. Also irgendwann fängt ja auch irgendwie die eine oder andere Körperstelle an einzuschlafen oder taub zu werden. Ja, war dann froh, als die Checks durch waren.
Wieso hast du dich für den FC dann nochmal entschieden? Wieso bist du 2-mal hergekommen?
Weil ich ihn einfach noch wunderschön aus meiner ersten Zeit tatsächlich in Erinnerung hatte. Ich fand Köln echt beeindruckend als Stadt. Ja, habe damals ja auch irgendwie meine ersten Schritte als eigenständiger Mensch hier gemacht. Habe damals natürlich schon mitbekommen, was der FC irgendwie für eine Strahlkraft hat, für eine Power, für eine Wucht hier in der Stadt. Und saß damals ja über tatsächlich nur als Zuschauer im Rhein-Energie-Stadion. Und ja, ich glaube, diese romantische Vorstellung, da irgendwie mal selber einlaufen zu dürfen, ja, hat dann zumindest auch einen Ausschlag gegeben. Und ja, wie es der Zufall so wollte, ist damals ja auch dann Jörg Jacobs, ich sag mal, in die Position des Kaderplaners oder wie man es auch immer nennen möchte im Nachhinein, der mich damals auch schon zum FC geholt hat. Und so hat sich dann auch wieder ein kleiner Kreis geschlossen und es bedurfte eigentlich gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viele Nächte hast du über die Entscheidung nachgedacht?
Ja, also ich sag mal schon ein paar. Damals gab es ja auch die ja mittlerweile in guter Erinnerung behaltenen Relegationsspiele gegen Kiel, die ich dann natürlich auch irgendwie ja sehr emotional verfolgt habe, weil auch irgendwie ein Stück weit meine eigene Zukunft daran hing, weil es vorher schon Gespräche gab, aber ja, ich mich eigentlich noch nicht festlegen wollte vor Ligazugehörigkeit, weil ich ja noch ein, zwei andere Sachen hatte, die sich ganz gut angehört haben. Aber habe für mich im Vorhinein direkt eigentlich gesagt, okay, wenn der FC in der ersten Liga bleibt, ist das meine Top-Adresse. So, da habe ich dann richtig Bock drauf und ja, war dann sehr froh, als das Spiel in Kiel ja dann so deutlich auch gewonnen wurde. Und dann, ja, war es eigentlich recht klar, recht eindeutig.
Du hast bei uns im Geißbock-Echo damals gesagt, dein erster Wechsel war der Schritt in die große, weite Welt. Was meinst du konkret? Was war dann für dich die große, weite Welt?
Ja, die große, weite Welt war vor allem irgendwie von zu Hause auszuziehen in eine Stadt, die über 1 Million Leute Einwohner hat, wo man sich das erste Mal um ja gefühlt alle Belange des Lebens selber irgendwie kümmern muss. Wo ich das erste Mal zur Universität gegangen bin, das erste Mal Schritte im Profifußball so langsam angefangen habe. Und es waren natürlich voll viele Eindrücke, die man da ja irgendwie mitverarbeitet und die ich dann irgendwie auch alle mit Köln in Verbindung gesetzt habe, mit dem FC, mit der Stadt, mit den Leuten hier drumherum. Deswegen war das, glaube ich, schon, auch wenn es nur ein Jahr war, super prägend.
Fällt dir da ein prägender Moment auch ein? Ein spezieller, wo du vielleicht das erste Mal in deiner unfertigen Wohnung saßt oder?
Ja, ich habe hier tatsächlich im Internat gewohnt, das Jahr noch. Also das habe ich tatsächlich gerichtet. Super schön in Erinnerung oder eine richtig coole Zeit gewesen, weil es irgendwie ja auch 40 Leute aus verschiedenen Sportarten waren und man irgendwie ja alle einen großen gemeinsamen Nenner mit Sport hatte und viele im gleichen Alter. Deswegen habe ich die Zeit zum Beispiel richtig schön in Erinnerung. Aber ob es so einen Moment gab, ich weiß gar nicht.
In der KVB-Verfahren, weil es ein paar mehr Stationen gibt.
Ich weiß noch, dass ich hier angekommen bin, einen Tag bevor das erste Training war. Und habe mich damals auch schon irgendwie mit dem Rad vom Internat zum Geißbockheim gefahren und habe mir dann auf dem Rückweg tatsächlich einen Platten geholt, sodass ich eigentlich meinen Plan mit dem Fahrrad am nächsten Training, also ich habe dann alles schon mal abgefahren und geguckt, wo ich da morgen so hin muss. Dann hatte ich halt einen Platten und da musste ich den nächsten Tag mit der Bahn fahren. Und ich weiß nicht, jeder, der irgendwie mal mit der Bahn hier ans Geißbockheim fahren wollte, ist nicht so richtig gut angebunden. War ich auf jeden Fall länger unterwegs, als ich gedacht habe.
Muss man auch ein Stückchen zu Fuß gehen, ja. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja. Das Radfahren ist ja auch bis heute Teil deiner Routine, hierher zu kommen. Ziehst du das auch jetzt im nassen Herbst und im kalten Winter durch?
Ja, ich habe es schon vor. Also, weiß nicht, ich fahre halt auch einfach gerne Fahrrad. Ich finde, es gibt eigentlich wenig Gründe, außer die eigene Befindlichkeit, nicht Fahrrad zu fahren. Und ja, da macht es mir auch einfach Spaß und versuche es, ja, soweit die Witterung es noch komplett zulässt, auch durchzuziehen.
Hier durch den Grüngürtel gibt es ja auch schlimmere Strecken, würde ich sagen. Ja. Ja. Wir haben auch im Vorhinein unseren Fans die Chance gegeben, bei Instagram Fragen einzureichen. Aha. Die werde ich hin und wieder mal einstreuen. Und da wir jetzt thematisch in deiner Zeit beim FC sind, möchte ich dir gerne die Frage von JSTS7 stellen. Die fragt dich, an welches Spiel erinnerst du dich am meisten?
Ja, da gab es da tatsächlich ein paar. Ich meine, wir hatten zwei super erfolgreiche Bundesliga-Jahre. Als ich hier zum FC gekommen bin. Ich glaube, das, was ich tatsächlich am emotionalsten im Kopf habe, ist der zweite Auswärtssieg in Leverkusen, den wir 2-1 ja, irgendwie für uns holen konnten. Ich weiß nicht, den Tag war es irgendwie ja am Ende dann mit in die Kurve laufen, Flutlichtspiel, super emotional. Irgendwie nach Riesenkampf 2-1 gewonnen gegen die Mannschaft der Stunde damals, die ja, ich glaube, ja dann ihre tolle Entwicklung auch fortgesetzt hat. Ja, das habe ich echt super emotional in Erinnerung. Also geht auch von für meine Wertigkeit sogar noch über die Derby-Siege gegen Gladbach hinweg. Habe ich einfach super schön in Erinnerung.
Wir haben eben schon mal angerissen, dein Hackentor gegen Hertha BSC ist vielleicht auch noch in Erinnerung geblieben. Dann wird man ja so schön ausgezeichnet von der ARD Sport schon mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Medaille.
Ja.
Ich habe mich gefragt, wo bewahrst du die eigentlich auf?
Die steht tatsächlich bei mir in der Vitrine.
Eine eigene Vitrine
sogar. Ja, nicht eine eigene, da stehen auch noch ein paar andere Sachen drin. Ja, aber fand ich, also sonst gebe ich ja tatsächlich echt nicht so viel auf irgendwelche Auszeichnungen oder Meilensteine oder was weiß ich, aber irgendwie hat man ja selber als Kind irgendwie schon immer die, also wir hatten damals auch kein Sky oder Premiere oder wie es damals hieß, wir haben immer Sportschau geguckt und da haben wir, oder ich mit meinem Bruder dann vor allem auch irgendwie immer gerne diese Tor des Monats oder Tor der Woche Sequenzen uns angeschaut und deswegen fand ich das schon irgendwie ganz cool, diesen kleinen Pin dann überreicht zu bekommen.
Darf ich fragen, was in der Vitrine sonst noch so liegt?
Boah, ich weiß es ehrlich gesagt, aber ist jetzt auch nicht so super aufgeräumt. Ich glaube, da liegen noch Medaillen drin, irgendwie aus der Jugend. So groß ist meine Trophäensammlung noch nicht. Ich glaube, ein, zwei schöne Gläser stehen auch drin. Also ist eigentlich ein bisschen kunterbunt.
Alles mit dabei. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge hört, dann ist auch mittlerweile die erste Folge von unserer Club-Doku online. Die heißt Geliebter Fußballclub. Falls ihr da noch nicht reingeschaut habt, auf jeden Fall mal machen. Sehr warme Empfehlung von mir. Das findet ihr alles auf fc.de und genau in dieser Folge ist auch der Mann, der mir gegenüber sitzt, im großen Porträt. Und ich habe jetzt hier im Podcast einen kleinen exklusiven Ausschnitt. Den wird es in der Folge nicht zu sehen geben, sondern den könnt ihr nur hier hören. Da haben wir dich, lieber Timo, und auch viele deiner Teamkollegen, Staff-Member, Menschen rund um den FC gefragt, wer ist Timo Hübers?
Ah.
Da werden Antworten unter anderem Max Finkgräfe, euer Athletiktrainer Max Voiten, der Coach Gerhard Struber ist dabei und ich würde sagen, lass uns da doch mal gemeinsam reinhören.
Was würdest du sagen, wer ist Timo Hübers?
Ja, ich hoffe, boah, ja, gute Frage.
Timo Hübers?
Boah, Timo Hübers ist, glaube ich, mit der normalste Profi, den ich in meiner kurzen Zeit im Profifußball so miterleben durfte.
Timo Hübers ist für mich ein sehr, sehr netter, bodenständiger und reflektierter Leader.
Ich glaube, Timo ist jemand, der über den Tellerrand hinausschaut, der sich schon auch mit vielen Dingen außerhalb des Sports auseinandersetzt.
Der sehr reflektiert, glaube ich.
Mega Vorbild. Also es ist einfach beeindruckend, wie diszipliniert und bodenständig er auch ist.
Timo Hübers ist unser Kapitän, unser Abwehrchef und unser Torjäger.
Er nimmt seine Verantwortung wahr. Er übernimmt Verantwortung, er trägt Verantwortung. Und da, glaube ich, haben wir einen Kapitän, der das in sich trägt.
Hübi, was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Da waren ja sehr viele positive Worte dabei.
Ja, geht natürlich schön runter. Und ich glaube aber eigentlich das, was mir das Wichtigste ist, dass ich, glaube ich, der Mensch geblieben bin, der ich auch vor Profifußball war.
So wie Lukas Berg sagte, der normalste Profi, der ihm bisher begegnet ist.
Ja, finde ich irgendwie die schönste Auszeichnung, auch wenn es irgendwie ja recht stumpf, recht trocken klingt. Ja, habe ich mir auch immer vorgenommen.
Thomas Kessler hat gesagt, wir haben es gehört, jemand, der über den Tellerrand hinausschaut und sich mit Dingen außerhalb des Sports beschäftigt. Ist ja kein Geheimnis, dass du neben deiner ja eigentlich Vollzeit-Fußballtätigkeit auch Bachelor und Master studiert hast in Wirtschaftswissenschaften, richtig? Womit verbringst du jetzt deine Zeit, wo du mit dem Studium durch bist? Was machst du jetzt, wenn du fertig mit Training bist?
Gute Frage. Ich bräuchte langsam wieder eine Beschäftigung. ich habe aber noch nichts, wo ich mich so ganz widme, muss ich sagen. Deswegen bin ich für mich noch so ein bisschen am Austarieren, was ich jetzt neben dem Fußball machen kann, weil, wie gesagt, man hat zwar einerseits viel Zeit, aber auf der anderen Seite ist man auch sehr unflexibel. Trainingspläne kommen echt oft erst spontan irgendwie rein. Mich würde schon irgendwie reizen, mein Unternehmen reinzuschauen oder ähnliches, aber ich glaube, ja, das muss noch ein bisschen warten. Deswegen war eigentlich dieses Modellstudium für mich so passend, weil man sich alles irgendwie ein bisschen selber einteilen konnte. Ja, mal gucken. Also langweilig ist mir jetzt noch nicht, aber dürfte schon langsam wieder ein bisschen was kommen.
Eine Promotion wäre ja theoretisch noch ein Modell.
Ja, ich glaube, dafür hat mir die wissenschaftliche Arbeit dann doch einen Tick zu wenig Spaß gemacht. Ich glaube, da war ich dann immer noch ein bisschen praxisorientierter. Ja, deswegen, ich glaube, ein Doktor ist dann auch ganz, da braucht so einen ganz langen Atem. Ich glaube, das würde ich Stand heute ausschließen.
Die Fußnoten verhindern, dass wir Dr. Hübers aufs Trikot drucken können. Genießt du denn so ein bisschen jetzt auch die Zeit, wo du eben sagst, ich fahre nach Hause und habe nicht im Hinterkopf nochmal für die Mathematikklausur zu lernen, oder bist du schon zu Hause und denkst, eigentlich fehlt mir ein bisschen Ausgleich?
Teils. Also immer oft dann irgendwie einen Wochentag unter der Woche frei. Da bin ich da auch schon mal irgendwie froh, wenn ich einen Tag auch mal irgendwie für mich habe und nichts vorhabe und auch nichts im Hinterkopf habe, worum ich mich kümmern muss. Aber genauso gibt es auch Momente, wo ich vom Training komme und denke so, ja, irgendwie eine richtig coole, sinnstiftende Beschäftigung wäre jetzt auch cool. aber es hält sich die Waage, wie gesagt. Und ich meine, Fußball, ja, der füllt einen ja auch schon ganz gut aus. Ja, deswegen bin ich auch happy, so wie es gerade ist.
Hast du eine Idee, wo dieser Drang herkommt, noch was Sinnstiftendes nebenher zu tun?
Ich glaube tatsächlich, ja, viel aus mir selber raus und aber auch irgendwie durch die Menschen um mich herum. Also ich muss sagen, dass meine engsten Kontakte irgendwie damals in der Schule oder meine engsten Freunde aus Schulzeiten kenne oder aus Studienzeiten. Und deren Alltag ist ja irgendwie ganz anders bestimmt, als es meiner ist. Oder auch bei meiner Freundin, die einen ganz normalen Job nachgeht. So, da kriege ich ja auch irgendwie ganz andere Einflüsse noch mit als aus der Bubble Profifußball. Und ja, find beide Welten irgendwie auf seine Art und Weise inspirierend und habe halt, glaube ich, noch einen großen Einfluss, ich sag mal, von der Normalo, ja, Normalo-Bubble ist es auch nicht, weil es auch schon viele Akademiker sind tatsächlich, genau, die mich da auch irgendwie mal auf die eine oder andere Idee bringen.
Ich erinnere mich, dass wir in unserer Pilotfolge drüber gesprochen haben, über das Kabinengeflüster, wo wir im Geißbock-Echo immer Mannschaftskollegen gefragt haben, wie sie wen ranken würden. Und mit Abstand, wer am meisten genannt wurde bei Wer liest die meisten Bücher, warst du. Und da trifft sich ganz gut die Frage von unserem Fan Pink Biri, die dich fragt, welches Buch liest du gerade? Hast du eine Empfehlung?
Ich habe gerade gelesen, boah, da müsste ich mal nachschauen, Benedikt Wells. Wie heißt es denn? Ach, jetzt komme ich nicht auf den Titel.
Lass mal kurz googeln.
Ja, Vom Ende der Einsamkeit heißt es. Genau, Benedikt Wells, Vom Ende der Einsamkeit, ist aber eher ein Roman, aber ziemlich gut geschrieben. Und ja, ich mag den Autoren sehr gerne.
Hast du irgendwie eine Art Top 3 Lieblingsbücher oder sowas?
Ich fand Noah Yuval Harari, heißt er so, der die kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat, oder Homo Sapiens auf Englisch.
Ja, okay.
Das fand ich sehr gut.
Warum?
Ja, weil es eigentlich einen kurzen, prägnanten Überblick darüber gibt, warum das der Mensch heute so lebt, wie er lebt, und ja, warum Geld funktioniert, wie Gemeinschaften funktionieren, fand ich ziemlich gut.
Kann man darauf auch schließen, wie so eine Fußballmannschaft funktioniert?
Ja, den Schlüssel habe ich noch nicht entdeckt. ja, es ist, glaube ich, ein bisschen allgemeiner gehalten.
Okay.
Fand ich aber sehr gut. Dann habe ich gerne gelesen von Tom Marshall Die Macht der Geografie. Gibt eigentlich auch so einen kurzen Überblick darüber, warum es geopolitische Konflikte heutzutage gibt. Irgendwie, ich glaube, es gibt zwei Teile davon, habe ich beide gelesen. Erklärt zum Beispiel auch ja, den Ukraine-Konflikt, erklärt den Nahost-Konflikt, und aus einer sehr historischen Perspektive, fand ich gut. Und ich muss sagen, ich war früher ein riesen Harry Potter-Fan. Habe ich auch alle Bücher, glaube ich, mehrfach gelesen. Ja, also wie gesagt, ich lese gerne Sachbücher, aber ich lese auch schon gerne mal irgendwie mittlerweile einen Thriller oder einen Roman.
Vergangene Woche im Urlaub habe ich Harry Potter Band 1 zum ersten Mal gelesen.
So. Du bist auf einem guten Weg.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, ob ich es heute, wenn ich es nochmal lesen würde, wieder so faszinierend finden würde. Ich weiß nicht, ist ja schon eher ein Jugendbuch, aber ich weiß noch, damals habe ich die Bücher echt verschlungen und bin selber drin aufgegangen.
Ich fand's deshalb bewundernswert, weil da ja eine unfassbare Fantasie drin ist und die sich Sachen ausdenkt ins kleinste Detail und darüber aber dann fast überrascht war, in welcher Knappheit die das eigentlich alles darstellt.
Ja, aber es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt heute noch so fesselnd wäre, ich fand es damals krass.
Ja.
Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt zum Beispiel von Michael Ende die unendliche Geschichte angefangen.
Ja.
Hätte ich, glaube ich, früher richtig gut gefunden, fand ich jetzt heute irgendwie was mit zu viel Fantasie.
Verstehe ich. Aber okay, Pinkbiri, ich glaube, du hast ein bisschen was mitnehmen können, vielleicht aus den drei Büchern hier.
Vielleicht sind sie auch für dich richtig uninteressant.
Könnte natürlich auch sein. Wo liest du denn? Hast du so eine kleine, so einen Ohrensessel oder eine Leseecke?
Nee, meistens lese ich tatsächlich vorm Einschlafen oder im Urlaub. Ich habe ein kleines Tolino, also quasi ein E-Book-Reader. Auf dem lese ich mittlerweile digital.
Thomas Broich, ehemaliger FC-Spieler, ist dann ja zum Spieler des Jahrhunderts in Australien gewählt worden und so weiter. Der hat auch erzählt, dass er teilweise in der Kabine dann gelesen hat. Auch so ein bisschen, um zu provozieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es die Situation auch, dass du ein Buch mitnimmst, irgendwie ins Trainingslager oder sogar in die Kabine?
Nee, so extrem nicht. Ins Trainingslager schon. Ich glaube, das ist auch schon dann irgendwie oder eine Zeitschrift irgendwie schon mal auf das Gepäckband so halb gefallen beim Laptop auspacken am Flughafen, da wurde man dann schon irgendwie mal belächelt, aber ich treib's jetzt nicht auf die Spitze.
Nur das Geißbock-Echo kommt überall hin mit hin. Ja. Richtig. Sehr gut. Hübi, lass uns nochmal in einen kleinen exklusiven Ausschnitt der Doku gemeinsam hören, wo du sprichst.
Schon im Jahr bei der zweiten Mannschaft war es irgendwie ein Traum, im Rhein-Energie-Stadion zu spielen. Dann habe ich das irgendwann geschafft. Und dann ist ja das höchstmögliche Amt eines Spielers ja irgendwie das Kapitänsamt. Und ja, ist schon so ein kleiner Traum, der vielleicht in der UN20 irgendwo in mir geschlummert hat, der in Erfüllung.
Nach dem Auftakt gegen den großen HSV, dieser FC freut sich in Schaunen-Elversberg.
Du bist seit dieser Saison unser Kapitän der ersten Mannschaft. Hol uns erstmal in den Moment, wann hat der Trainer und wo dir mitgeteilt, dass du jetzt der neue Spielführer bist des ersten FC Köln?
Das war im Trainingslager, also quasi, wir waren ja recht spät im Trainingslager, knappe 10 Tage, glaube ich, vor dem Liga-Auftakt, hat er mir das im persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er das mich gerne dazu bewegen würde und ich dann auch einverstanden war.
Wie stelle ich mir das vor? Hat er angekündigt, komm doch mal nach dem Training in mein zumindest temporäres Büro im Hotel oder wie funktioniert das?
Ja, wir haben uns einen kurzen Raum da gesucht und kurz miteinander gesprochen. Abgegrenzt, was er erwartet, aber auch irgendwie, was ich erwarte, was er geben kann, was ich geben kann. Und dann sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das eine ganz gute Nummer werden kann.
Wie fühlt sich der Moment an, dass dich der Coach fragt, dass du jetzt der neue Kapitän sein sollst?
Ja, ist schon cool, wobei sowas sich ja auch immer gewisserweise abzeichnet. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie von heute auf morgen dem Trainer irgendwie im Traum gekommen ist, dass er sagt, wir machen das jetzt morgen mal so und das ist dann irgendwie hat Bestand für die Saison, sondern ich glaube, das ist ja auch darauf zurückzuführen, dass ich in einer jungen Mannschaft einer der Spieler bin, der schon irgendwie das meiste an Profi-Einsätzen gesammelt hat, aber auch irgendwie neben dem Platz schon ein paar Erfahrungen gemacht hat, dass ich im Idealfall die Erfahrungen, die ich gemacht habe, an die anderen weitergeben, damit sie die nicht neu machen müssen.
Kannst du uns einen kleinen Einblick ins Gespräch geben? Was erwartet er, was erwartest du?
Er erwartet, dass ich vorneweg gehe, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich ja auch mit ihm im ständigen Austausch bin, um die Inhalte, die er sich vorstellt, bestmöglich in die Mannschaft zu tragen und genauso auf umgekehrten Wege, dass wenn die Mannschaft irgendwas hat, ich auch das erste Sprachrohr bin und er von mir erwarten kann, dass ich das loyal und meinem besten Wissen und Gewissen ausführe. Trotzdem bleibt es dabei, dass ich am Ende auch, ich sag mal, einer von 11 Spielern bin. Also ich stehe jetzt irgendwie nicht über den Dingen. Es geht zunächst darum, selber irgendwie Leistung zu bringen. Die volle Rückendeckung genieße.
Du warst ja schon vorher Lautsprecher und manchmal ist es ja so, dass man als Kapitän gar nicht mehr so viel Neues macht, gerade auf dem Feld. Vielleicht gibt's aber doch Veränderungen. Klar, die Seitenwahl ist logisch. Mittlerweile bist du zum Schiedsrichter der Ansprechpartner, der Fixpunkt, der eigentlich nur noch als Sprachrohr zum Referee gehen darf. Was hat sich trotzdem verändert? Was merkst du?
Ja, man steht halt schon nochmal deutlich mehr im Spotlight. Also das muss man schon sagen. Ich bin, glaube ich, ich meine, ich habe vorher auch viele Interviews nach Spielen gegeben. Man ist immer der Erste, der, ich sag mal, zu allen TV-Stationen dackelt. Und ich glaube, dass man, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bei einem großen Club wie beim FC automatisch im Scheinwerferlicht steht als Spieler schon, aber als Kapitän dann nochmal irgendwie eine Spur stärker. Und dem muss man sich bewusst sein. Da muss man auch, glaube ich, irgendwie ja, eine dicke Haut auch manchmal mitbringen, weil ja schon irgendwie schon das auch turbulent hier zugehen kann. Ja, das hat sich schon so ein bisschen geändert. Und wie gesagt, die Seitenwahl, all das, was die Kapitänsrolle noch so mit sich bringt, hat sich natürlich auch verändert.
Macht ja vielleicht auch ein bisschen Spaß. Außerhalb jetzt vom Spieltag, was hat sich da so verändert? Bist du jetzt in regelmäßigen Sitzungen mit dabei? Musst du öfter mal zum Trainerteam? Hat sich da irgendwas getan?
Nee, also nein. Also klar, ich spreche viel mit dem Trainer, tauschen uns da aus. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch keine One-Man-Show. Wir haben auch einen Mannschaftsrat, der genauso viel Verantwortung übernehmen darf und auch übernimmt. Deswegen, ich bleibe ein kleines Glied, glaube ich, im Großen und Ganzen mit ein bisschen mehr Scheinwerferlicht.
Kann ich mir jetzt trotzdem, wenn ich das Bild mal aufmache, wir haben Spieltag, ihr seid in der Kabine und dann hängt da nicht nur dein Trikot auf dem Kleiderbügel, sondern obendrauf noch die Kapitänsbinde plus natürlich unser Karnevalsorden. Ja. Wir tauschen ja jetzt seit einigen Jahren keine Wimpel mehr, sondern übergeben dem gegnerischen Kapitän einen Karnevalsorden der aktuellen Session oder Saison. Wie ist der Moment, wenn du die Kapitänsbinde dann über deinen Arm streifst und über den linken Oberarm wahrscheinlich drüber ziehst? Macht das was mit dir?
Ja, beim ersten, zweiten Mal schon. Jetzt gehört es irgendwie schon so fast zur Routine dazu. Ja, ist irgendwie schon ja was Cooles auch, ich sag mal. Und führt die Mannschaft ja auch irgendwie dann als Erster auf das Feld. Man ist ja seit dieser Saison auch das Sprachrohr zum Schiedsrichter. Es verändert sich schon so ein bisschen was, aber auch sowas wird dann eigentlich schnell Routine, schnell Alltag. Ich muss sagen, den Karnevalsorden habe ich, glaube ich, beim ersten oder zweiten Mal sogar auf dem Platz vergessen. Da musste unser Zeugwart den mir noch auf dem Flur hinterherwerfen, kurz gesagt. Ja, aber sonst, wie gesagt, ist das jetzt auch nichts, was meinen Alltag von heute auf morgen auf den Kopf stellt.
Du schläfst also nicht schlechter, weil du jetzt merkst, mehr Druck, mehr Interviews?
Bisher nicht, nein.
Bisher nicht, das ist doch schon mal was. Kurz vor der letzten Rubrik habe ich noch mal drei kleine Fanfragen für dich mitgebracht. Luke Hinzel fragt, Reiseziele in der Zukunft. Du bist einer, der gerne reist und auch wirklich exotische Kulturen mitnimmt. Nimm uns mal mit, wo warst du als letztes und wo kann es vielleicht als nächstes hingehen?
Ich war als letztes ja quasi eine Bikepacking-Tour durch die Dolomiten gemacht im Sommer. Das war berauschend schön. Ja, so ganz perspektivisch reizt mich tatsächlich noch viel in Europa, aber ich muss sagen, ich habe eine größere Reise noch Costa Rica mal gemacht in der WM-Pause. Das war schon echt nochmal wirklich Horizont erweiternd und ich glaube, ich würde gerne mal nach Neuseeland.
Warum ist das Horizont erweiternd?
Ja, weil, also ich bin wirklich, ich bin super gern in den Bergen. Ich finde die Alpen irgendwie faszinierend. Aber so ein bisschen ist das ja, womit man vor der eigenen Haustür auch aufgewachsen ist. Und wenn man dann irgendwie in Costa Rica im Dschungel steht, irgendwelche Affen über deinen Kopf klettern, ist das ja wirklich nochmal irgendwie ganz anders als vor der eigenen Haustür, was da an ja Natur irgendwie sich im Lauf der Jahre entwickelt hat, ist irgendwie, finde ich, nicht so richtig zu greifen. An jeder Ecke gibt es gefühlt einen Wasserfall, es gibt Vulkane, es gibt exotische Tiere, es gibt wunderschöne Strände. Ja, da war ich schon ganz schön baff. Und ähnliches, weiß nicht, glaube ich, würde ich mir auch von Neuseeland versprechen, was ja auch unfassbar vielfältig ist. Mit irgendwie eigenen Fjordlandschaften, dann aber auch exotischen Tieren. Ja, einfach toller Natur. Ich bin ja sehr gerne draußen in der Natur, wenn es im Urlaub geht.
Also Dinge sehen, die man so noch nicht gesehen hat.
Ja, wenn man es so runterbrechen möchte. Ja.
Wenn du dort Menschen kennenlernst, die sind dann ja auch von einem ganz anderen Schlag, die sind ganz anders aufgewachsen. Wie sehr suchst du auch den Kontakt zu Menschen, die da vor Ort leben?
Ja, ich muss sagen, ich find's immer gar nicht so leicht, dann auch wirklich in Kontakt mit Einheimischen zu kommen, wenn man irgendwie ja reist. In Costa Rica habe ich die Menschen halt super positiv und super happy tatsächlich wahrgenommen. wo man sagen muss, okay, die haben eigentlich echt nicht viel, auch in Costa Rica, was verhältnismäßig, glaube ich, noch ein wohlhabendes Reiseland ist, in Mittelamerika. Die Leute sind von Natur aus echt happy, leben voll im Einklang mit ihrer Natur und wissen das auch voll zu schätzen. Und da denke ich mir, könnten wir uns alle, glaube ich, mal eine große Scheibe von abschneiden. Klar sucht man Kontakt mit Einheimischen, aber ich glaube, ja, als Tourist wird man auch immer ein bisschen als Tourist wahrgenommen.
Bei deiner letzten Reise auf den Dolomiten, du sagst berauschend schön, geht's da auch wirklich um die Landschaften, die du gesehen hast? Oder ja, was hat dich da berauscht?
Ich glaube, die Dolomiten sind ja gerade bekannt für diese schroffen Bergketten. Und ja, wie gesagt, wir sind mit dem Fahrrad da durchgefahren eine Woche lang. Haben auch gut deswegen gut Strecke gemacht und auch irgendwie viele Facetten gesehen. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach super beruhigend, wenn man irgendwie mitten in der Natur ist, in diesen Berglandschaften. Dann gibt es teilweise ja wirklich blaue Seen, wie im Bilderbuch. Herrliche Berghütten tatsächlich, wo wir dann auch geschlafen haben. Mit super herzlichen Menschen. Man war echt so richtig raus.
Gibt's da etwas, was dich dann wirklich prägt, worüber du auch viel nachdenkst oder was du aus so einer langen Urlaubszeit oder von so einer berauschenden Reise mitnimmst?
Ja, eigentlich die Erkenntnis, dass man immer ja gar nicht so viel braucht, um wirklich happy zu sein. Also gerade auch materiell. Ich glaube, wir hatten dann auch irgendwie all unser Gepäck am Fahrrad und da musste ich dann irgendwie wirklich beschränken. Und nach dieser Woche, ich dachte, ich hätte mich schon minimals beschränkt, habe ich dann auch gesagt, ja, die Sachen habe ich jetzt auch gar nicht gebraucht. Also man beschäftigt sich echt viel irgendwie mit sich selbst oder mit den Leuten, mit denen man dann reist, mit der Natur vor Ort, mit den Leuten vor Ort. Also das nehme ich dann immer so für mich mit, dass man viele Probleme, die man irgendwie im Alltag hat oder man braucht dies, jenes, da wird einem dann immer wieder ganz gut der Spiegel vorgehalten, dass man es eigentlich nicht braucht.
Aber du brauchst weiterhin den Fußball oder gibt es da auch Momente, wo du sagst, ach komm, der ganze Zirkus?
Nee, mir macht schon noch echt Spaß. Aber ich kann mir genauso vorstellen, dass ich es irgendwann nicht mehr vermissen werde. Dass irgendwann auch ja einfach eine andere Phase irgendwie im Leben ansteht, wo es dann auch voll fein ist. Wenn man nicht mehr von Woche zu Woche so unter Druck, so unter Spannung steht, wo man vielleicht die Wochenenden mal anders planen kann. Und auch einfach irgendwie, ein gut bürgerliches, normales Leben führen kann, da freue ich mich genauso drauf.
Bis dahin sind ja noch ein paar gute Fußballjahre, die du vor dir hast. Eine letzte Fanfrage schiebe ich noch ein von Milip78. Was erzählt man sich so mit den gegnerischen Angreifern während des Spiels?
erster Linie, also im Spiel bleibt jetzt nicht so viel Zeit. Aber ich meine, man kennt sich ja irgendwie so mittlerweile auch. Man steckt irgendwie teilweise auch im selben Boot. Man ist auch irgendwie unter Dauerspannung. Und ja, eigentlich sind es manchmal ganz belanglose Dinge. Mal regt man sich zusammen über Schiri auf. Entschuldigt man sich für die Aktion vorher oder auch nicht. Mal ist aber auch irgendwie mehr Trash-Talk. Aber es kommt auch immer ganz auf den Gegenspieler drauf an. Es kann sehr variieren.
Kannst du dich schon mal auf Trash-Talk einlassen?
Ja, wobei ich sagen würde, ich bin nicht der, der es anfängt.
Hübi, dann würde ich vorschlagen, kommen wir in unsere allerletzte Rubrik.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
90 plus 3 sind drei letzte Fragen, die sich immer wiederholen, die ich dir auch damals sogar in der Pilotfolge auch schon gestellt habe. Das bleibt, aber vielleicht tust du so, als ob du sie zum ersten Mal beantwortest. Ich vermute, du hast vergessen, was die Fragen waren.
Wahrscheinlich.
Was machst du heute noch so? Was ist der restliche Tagesplan?
meine Schwiegermama ins B ist da. Die beiden gehen, also meine Freundin und sie gehen gleich zum Yoga, zum Pilates und mir ist vorbehalten, für die beiden zu kochen.
Was gibt's?
Ich glaube.
Wie beeindruckt Timo Hübers seine Schwiegermutter ins Spiel?
Irgendwas Richtung Ofenkürbis, Ofengemüse, ja.
Das ist ja auch wieder die Zeit. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich möchte Papa werden. Ich würde gerne eine tolle Familie haben.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Eine super emotionaler Verein in einer kunterbunten Metropole.
Timo Hübers, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast zu Gast warst.
Gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mach Idiot.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.